Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Eine neue Folge mittendrin in der Sandplatzsaison. Heute nicht mit Daniel, ich bin allein, aber wenn ihr meint, ich bin allein zu Hause, habt ihr euch schwer getäuscht. Endlich können die Tennis-Opas unter den Podcasts von früher erzählen. Ich freue mich ganz, ganz besonders, vielleicht den bekanntesten Tennis-Podcaster in Deutschland begrüßen zu dürfen. Andreas Thies ist bei uns in der Sendung. Hallo Andreas.
Hallo Tobi. Weiß ich nicht, ob ich der bekannteste Podcaster beim Tennis bin. Jetzt, wo Patrick Kühn und Michael Stich auch podcasten, glaube ich, möchte ich das zurückweisen.
In dem Moment, wo es mir über die Lippen gehuscht ist, und es ist ja eine Stärke unseres Amateur-Podcasts, dass wir spontan und mitunter sehr wild kommentieren, kamen mir diese beiden Namen auch ins Gedächtnis. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde, es addiert etwas dazu, definitiv in der Podcast-Landschaft. Aber diese Blumen, bitteschön, sende ich doch hier vom hohen Norden, jetzt mal gerade nach München zu dir hinunter. Die sehe ich da schon. Du natürlich zusammen, muss man sagen, mit Philipp Joubert seit Jahren an vorderster Front, wenn es um Tennis bei Podcasts geht. Mit Chip and Charge und insofern, ich habe aber einen ganz bestimmten Grund, warum ich dich sozusagen gefragt habe, ob du mal in unsere Sendung kommen würdest, da kommen wir auch gleich dazu. Doch zu Beginn, ihr habt schon lange nicht mehr gehört, weil wir schon lange keinen, in Anführungsstrichen, neuen Gast mehr in der Sendung hatten, spielen wir immer den Gäste-Tieback. Ich werfe unserem Gast heute, dem lieben Andreas, 7 Halbsätze zu und er beendet sie kurz und knackig, dass wir so einen ersten Eindruck kriegen. Bist du bereit?
Sehr gerne.
Andreas, seitdem ich Tennis verfolge,
hat sich Tennis sehr zum Positiven entwickelt.
Oh, da kommen wir bestimmt gleich noch, was da ins Positive rüberwabert. Zweitens, Tennis journalistisch zu begleiten, was du ja tust seit vielen Jahren und seit vielen Jahren eben, glaube ich, kann man auch so sagen, hauptberuflich tust. Nicht glaube ich, sondern es ist so. Tennis journalistisch zu begleiten bedeutet mir,
sehr, sehr viel, weil ich bin von der Tennis-Fan-Geschichte bin ich rübergegangen quasi in den Journalismus und es macht unglaublich Spaß, Tennis journalistisch zu begleiten.
Diejenigen von euch draußen, die Andreas und seinen Podcast Chip and Charge schon länger verfolgen, wissen es vielleicht, weil ich glaube, du hast es dort auch mal erwähnt. Aber nochmal ganz kurz so zum Hintergrund für euch. Du hast eben ursprünglich beruflich mal was ganz anderes gemacht und hast dann einen bold move gemacht, einen mutigen Schritt und hast dich ganz dem Sport verschrieben, richtig?
Genau, ich habe vorher, war ich Projektmanager und habe dann vor ein paar Jahren, bin ich als Quereinsteiger da reingekommen, jetzt in diese ganzen, Sportjournalismus-Ecke. Ich mache Podcasting, das ist jetzt nicht zu vergleichen mit anderen, die sich dem Sportjournalismus in schriftlicher Form oder so verschrieben haben oder widmen, aber seitdem mache ich das halt journalistisch und das mache ich jetzt seit knapp 7 Jahren.
Und kann man sagen, dass du da, eine Art Autodidakt bist oder kriegst du da auch professionelle Unterstützung?
Nee, das ist alles autodidaktisch gewesen. Das, was ich jetzt zum Beispiel an Moderationsfähigkeiten mitgebracht habe damals, das war durch meinen alten Job noch, dadurch, dass ich da Workshops moderiert habe etc. Aber der Rest, das ist alles in Eigenregie gewesen.
Prima. Und man guckt sich natürlich auch immer ein bisschen was ab, oder?
Ja, man guckt sich natürlich bei vielen ein bisschen was ab. Das ist ganz klar.
Insofern, deine bessere Hälfte im Podcast Chip and Charge, der Philipp Joubert, der ja über lange Jahre Tennis eben dann, wenn ich so sagen sollte, klassisch journalistisch begleitet hat. Gegen diesen Podcast-Partner Philipp Joubert würde ich beim Tennis
Haushoch verlieren, in allen Facetten.
Ja, keine Chance?
Keine Chance, nein. Ich habe ja 30 Jahre lang Tischtennis gespielt. Ich habe ja Tennis nur hobbymäßig verfolgt und Philipp war als Jugendlicher durchaus talentiert und deswegen keine Chance.
Habt ihr die Chance mal gehabt, miteinander
Nein,
zu spielen?
Nein, bis jetzt noch nicht leider. Das steht noch aus.
Okay, dann bin ich mal gespannt. Viertens, deshalb oder vielleicht aus einem anderen Grund würde ich beim Tennis ändern, dass...
Ich möchte im Moment nichts ändern am Tennis.
Das Tennis, würdest du mit dem Philipp über Best of Five gehen? Ja,
ich würde auch mit Philipp über Best of Five gehen. Vielleicht ab dem zweiten Satz unterm Sauerstoffzelt, aber ich würde im Moment nichts ändern. So wie im Moment Tennis läuft, finde ich sehr, sehr gut.
Also kann man sagen, konservativ in dem Blick auf das Regelwerk und alles, aber progressiv und offen für alles, was da auch in Zukunft kommt.
Ja, ja, ja.
Ja? Mhm. Mein schönster Moment beim Tennis war bisher?
Ich glaube, die zwei Australian Open, die ich begleiten durfte vor Ort, weil das einfach das beste Turnier überhaupt ist und weil ich die Möglichkeit hatte, das mal vor Ort zu verfolgen, zwei Wochen lang, auch zwei Wochen dieses Grand Slam mitzumachen und dann auch gemerkt habe, was da für eine Arbeit hintersteckt, das zu begleiten, aber es war keine Sekunde, fühlte es sich wie Arbeit an.
Perfekte Überleitung. Also im Grunde genommen führst du 5-0 im Tiebreak und hast den sechsten Punkt auch fast schon eingeheimst, denn das Schöne am Tennis live vor Ort ist,
dass man die Dynamik des Tennis viel besser als am Fernseher beobachten kann. Also wenn man zum Beispiel in Hamburg beim Turnier ist, beim ATP-Turnier und Sandplatztennis quasi aus nächster Nähe verfolgt, erlebt man erst, wie dynamisch dieser Sport ist, wie schwierig dieser Sport ist und wie viele Menschen das nur eigentlich so perfekt können wie diese Spielerinnen und Spieler.
Mhm. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich denke auch immer wieder, wenn man manchmal in Diskussionen ist mit Leuten, die jetzt nicht ganz so tennisaffin sind, die dann sagen, Mensch, wie kann man sich denn da anderthalb Stunden lang gucken, wie die sich die Bälle da zuspielen und da steckt schon drin, dann sage ich immer, ihr müsst das mal vor Ort sehen und ihr müsst dafür auch gar nicht bis Australien oder Paris reisen. Es reicht im Grunde genommen fast schon, kann man sagen, das nächste Challenger in Deutschland um die Ecke, denn auch dort ist von der Geschwindigkeit, von der Fertigkeit, von der technischen Finesse eigentlich alles vorhanden, um einmal das live zu erleben, wie es wirklich ist, oder?
Mhm, absolut, absolut. Deswegen bin ich auch gerne bei Challengern zum Beispiel.
Letzter Punkt. Siebtens, und Tennis im Fernsehen zu sehen ist?
Super toll, weil man den Überblick über alles hat und Menschen wie ich, die Angst haben, Dinge zu verpassen bei Tennisturnieren, die haben diese Angst nicht mehr so unbedingt, wenn sie das vom Fernseher oder am Stream verfolgen.
Herrlich, ganz lieben Dank. Angst, was zu verpassen. Ich glaube, da könnte man später nochmal drauf zurückkommen, wenn es darum geht, wie eigentlich dieser Weg war von damals Tennisfan hin zum Journalisten. Aber der letzte Punkt, über den wir gerade gesprochen haben, Tennis im Fernsehen. Wer es von euch draußen noch nicht mitbekommen hat, auf dem Tennis-Channel gibt es seit kurzem, man kann eigentlich sagen seit dem Turnier in Madrid, die Möglichkeit, auch einen deutschen Kommentar zuzuschalten, zumindest bei ausgewählten Matches. Und Kommentator dort ist kein anderer als unser heutiger Gast, Andreas Thies. Und deswegen frage ich dich, Andreas, als Podcaster, als sozusagen Quereinsteiger in diese gesamte Tennis- und Sportmedienwelt, wie fühlt sich das an, plötzlich live kommentieren zu dürfen?
Es fühlt sich ziemlich gut an und es hat mich auch sehr gefreut, als der Tennis Channel damals gefragt hat und nicht damals, sondern erst vor ein paar Wochen gefragt hat, ob wir uns das vorstellen können, das dann auch zu kommentieren und Matches auf Deutsch zu kommentieren. Letztes Jahr sind sie vor dem Turnier in Hamburg auf uns rangetreten oder an uns rangetreten und haben dann auch gefragt, ob wir unsere Podcasts dann auch mal als Videopodcast produzieren wollen. Und das machen wir seitdem in unregelmäßiger Reihenfolge. Und als dann die Rechte der WTA rübergingen zum Tennis Channel, da habe ich mir schon so ein kleines bisschen Hoffnung gemacht. Habe ich dann gedacht, Mensch, vielleicht können sie ja Leute gebrauchen, die das dann auch kommentieren. Und so war es dann auch. Und dann vor ein paar Wochen haben sie dann die Idee gehabt, ja Mensch, lass uns doch mal für ein paar Spiele deutschen Kommentar mit dazu bringen. Und deswegen haben sie dann uns für Madrid und für Rom jetzt dann auch noch angefragt. Und da haben Philipp und ich natürlich gerne zugesagt. Wir haben ja selber mal Radiokommentar gemacht. Damals, als mein Sportpodcast.de noch mein Sportradio.de hieß, haben wir von Davis Cup und Fed Cup Partien damals live kommentiert dann auch. Also so ein ganz kleines bisschen Vorerfahrung hatten wir, auch wenn natürlich Radiokommentar deutlich was anderes ist als der Fernsehkommentar.
Mhm. Was ist so, wenn man rüberspringt vom Podcasten dann zum Fernsehen, zum Live-Kommentar, was ist anders als beim Podcasten?
Naja, beim Podcast ist es halt, du bist halt vorbereitet. Philipp und ich suchen uns die Themen aus oder haben die Themen vorliegen, weil wir ja über die Turniere der letzten Woche sprechen. Und deswegen können wir uns relativ gut darauf vorbereiten, was passiert und wie wir den Podcast angehen. Beim Tennis-Live-Match ist es halt, wir wissen nicht, wie es laufen wird, das Spiel. Es kann natürlich ein atemberaubendes Match sein. Es kann allerdings auch wirklich langweilig sein oder sehr zerfahren sein. Das hatten wir gleich quasi bei unserem ersten Match, was wir komplett dann kommentiert haben beim Halbfinale in Madrid. Also das ist eine Geschichte, die unvorhersehbar ist. Und das ist halt komplett anders als beim Podcasten.
Ich stelle mir das insofern auch auf eine gewisse Art und Weise schwer und herausfordernd vor, weil man ja doch auch selber seit so vielen Jahren auf die Kommentare besonders achtet, besonders hört, und dann geht man da rein und plötzlich ist aber eben auch dieser Live-Druck da und man muss jetzt liefern. Man muss liefern. Was ist besonders schwer und herausfordernd?
Also die Tennissachen waren nicht so schwer und herausfordernd. Natürlich ist das, was ich gemacht habe, jetzt nicht das Premium-Endprodukt, wo jetzt jeder sagt, Mensch, der macht das seit 30 Jahren oder so. Aber es war nicht so schwer und herausfordernd, vor allen Dingen, weil ich es in vertrauter Kulisse gemacht habe. Ich habe es von zu Hause gemacht. Das war beim Tennis-Channel so, dass wir von zu Hause kommentieren konnten. Und demzufolge hat das die ganze Sache so ein bisschen erleichtert. Insgesamt schwer herausfordernd war es nur, dann zu finden, ein bisschen Themen zu finden. Ich habe ein Match, wie gesagt, von Ekaterina Alexandrova haben wir kommentiert. Und das war sehr zerfahren, sehr, sehr viele Fehler. Da waren keine so richtigen großen Highlights dabei. Und da ist es dann schon zwischendurch dann auch schwer, direkt am Match dann dran zu bleiben. Wir wollen nicht zerfasern, wir wollen nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen, aber dann wirklich direkt am Match zu bleiben, das war nicht ganz so leicht. Ansonsten, wir machen den Kram mit dem Podcasting jetzt seit 7 Jahren und wir machen dann auch Interviews seit 7 Jahren. Und da sind so ein paar Automatismen entstanden zwischen Philipp und mir, sodass wir uns persönlich nicht mehr überraschen können oder sagen können, jetzt wissen wir nicht mehr weiter und jetzt wissen wir nicht mehr, was wir noch sagen sollen. Da haben wir in den 7 Jahren wirklich eine ganze Menge an Hilfsmitteln für uns selber gefunden, wie wir so ein Podcast oder so ein Live-Match dann weiterlaufen lassen können. Und das gelingt uns, glaube ich, relativ gut.
Kann ich nur bestätigen. Also schaut mal rein beim Tennis-Channel. Ich finde, wir machen ja gern bei den Tennisproleten unbezahlte Werbung für die diversen TV-Formate, TV-Sender, Streaming-Plattformen. Und ich finde nach wie vor, gerade für Tennisbegeisterte, ist das Angebot vom Tennis-Channel hier in Deutschland, ich will nicht sagen unschlagbar, aber das ist wirklich für kleines Geld, großes Tennis, große Kommentare und auch eine Menge an sonstigen Content, wenn gerade mal kein Live-Tennis läuft, tolle Background-Stories. Also es gibt wirklich, muss man sagen, das ist ein tolles Paket, was dort angeboten wird für Tennisbegeisterte. Also insofern wird schon klar, da hilft natürlich enorm diese Podcast-Erfahrung, die du hast, und das macht wahrscheinlich das Co-Kommentieren auch leichter. Ich habe mich nur gerade gefragt, das heißt so, diese Soße drumherum, diese Storys, die man drumherum so bauen, brauen und drüber gießen kann, bist du nicht so der Freund von? Höre ich das da raus? Bist du eher so nüchtern kommentieren, bei den Fakten bleiben?
Nüchtern kommentieren ist halt immer, hat so eine leicht negative Konnotation. Also wenn ich das erlebe im deutschen Kommentar, und wir brauchen keine Namen zu nennen, dann weiß jeder, auf wen wir zu sprechen kommen, dann ist es dann so, dass das Background-Stories und Dinge drumherum gerne erzählt werden. Und ich kenne die Geschichten auch, die drumherum erzählt werden. Aber ich erlebe das halt, weil ich sehr, sehr häufig dann den englischen Kommentar zum Beispiel beim Tennis-TV sehe und höre und auch den englischen Kommentar beim Tennis-Channel. Die bleiben extrem nah am Match. Und das ist eigentlich so das, wo ich gedacht habe, das hätte ich auch gerne, weil es geht um das Match, es geht um die beiden Spielerinnen und Spieler oder um die 4 Spielerinnen und Spieler. Und da gibt es genug Interessantes meiner Meinung nach zu erzählen. Ich habe jetzt das Finale zum Beispiel in Madrid, habe ich zusammen mit Sascha Bajin kommentiert. Natürlich hat er super Hintergrund-Stories und Stories so nebenher zu bieten. Aber ich glaube, dass das braucht es meiner Meinung nach nicht unbedingt, um dem Zuschauer dann ein interessantes Produkt zu liefern. Ich kann mir schon vorstellen, dass man bei Eurosport oder wo auch immer in öffentlich-rechtlichen oder was gerne auch noch eine Hintergrundstory zu bieten hat, weil man da halt für ein anderes Publikum kommentiert. Hier kommentieren wir für Tennisfans, die Leute, die sich extra einen Stream, ein Abo für einen Tennis-Channel kaufen, die sind natürlich am Tennis interessiert. Und ich glaube, da ist dann auch die Zielgruppe so ein bisschen das Maß aller Dinge.
Definitiv. Definitiv. Wir hatten es neulich mal in einem anderen Zusammenhang davon, dass wir als Tennisbegeisterte, Tennis-Nerds fast schon, uns wünschen würden, dass im Kommentar manchmal noch erklärt wird, ja, warum spielt er da jetzt einen Slice, ja? Und warum spielt er den Crosscourt und. Und da, das muss man eben fairerweise im Vergleich zu, wie ich es vielleicht bösartig Soße genannt habe, da muss man absolut mit in Betracht ziehen, dass die Zielgruppe, das Publikum natürlich bei einem ja dann fast schon Massensender dagegen wie Eurosport, aber natürlich auch noch, würde ich sagen, mit Abstrichen auch einem Sky Sport natürlich ein breiteres Publikum ist und die kann man nicht nur mit den technischen Analysen zudröhnen, sagen wir mal.
Absolut.
So.
Und ihr habt ja Nicola Goyer dann auch schon bei euch im Podcast gehabt. Und Nicola Goyer, mit der habe ich die Halbfinals gemacht und die hat mir erklärt, warum der Slice gespielt wird und oder dass mit verschiedenen Höhen beim Topspin gearbeitet wird und warum das gemacht wird. Und das war unglaublich interessant und das war für mich auch ein unglaublicher Mehrwert, den die beiden Gäste dann gemacht haben. Und auch Philipp erklärt es so. Und das ist halt etwas, wo ich dann sage, da möchten vielleicht die Zuschauerinnen und Zuschauer dann auch ein kleines bisschen was lernen. Und wie gesagt, da ist die Zielgruppe halt eine andere. Es gibt nicht jeder 25 Schrägstrich jetzt 50 Euro dafür aus, einen Tennis-Stream für ein Jahr zu kaufen, der sagt, ich interessiere mich nur für die Grand Slams. Es gibt's ja, das gibt es ja nicht. Und für die Leute wollen ja abgeholt werden. Und bei Eurosport sind halt auch die Nebenbei-Zuschauer dann dabei oder bei Sky sind sie auch die Nebenbei-Zuschauer dabei und denen musst du vielleicht dann auch ein bisschen was anderes bieten. Also es ist gar nicht vorwurfsvoll von mir gemeint oder so, aber ich glaube, die Zielgruppe ist halt eine komplett andere beim Tennis Channel als bei Sky Sport oder bei Eurosport.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Und gerade weil dann der Kommentar vielleicht stärker beim Spiel bleibt und man damit, ja, du hast schon recht, nüchtern hat vielleicht eine negative Konnotation, aber eine sehr am Tennisgeschehen dranbleibende Einstellung hat, stellt sich für mich trotzdem aber noch die Frage, wenn man das von zu Hause aus macht, dann ist das am Anfang vielleicht hilfreich, weil es eine vertraute Umgebung ist. Aber wie bringt man sich eigentlich in Stimmung, obwohl man nicht vor Ort ist? Und viele, die dich hören, wissen, dass du beispielsweise durch die Decke gegangen bist, als du in Valencia beim Davis Cup warst, ja, stimmungstechnisch. Ja. Also wie, sagen wir mal, baut man da die richtige Spannung, die richtige Freude auf? Oder sagst du, dass ich das jetzt machen darf, ist schon so viel Freude, da ist es mir eigentlich schnurzpiep, egal ob ich in Madrid oder in München sitze, Hauptsache Italien, um einen ehemaligen Fußballer zu zitieren.
Also die Spannung aufzubauen, das war wirklich nicht nötig. Also das hatte ich von vornherein, weil ich dann ja auch möchte, dass ich da nicht irgendwelchen Klumpatsch erzähle, sondern dass das ja auch halbwegs ordentlich sein soll. Und ich weiß ja, wie gesagt, wer uns zuguckt und wer uns zuhört. Das sind ja Leute, die was vom Tennis verstehen. Und da dann etwas anzubieten, wo sie am hinterher nicht sagen, der Tees kannst du gar nicht bringen. Ich glaube, da ist dann schon die Spannung groß genug und da war auch so ein bisschen die Aufregung da. Wir haben die ersten beiden Tage, haben Philipp und ich eine quasi Konferenzschaltung gemacht, als die Frauen in Madrid die Plätze für sich alleine hatten, die ersten zwei, drei Tage. Und da wussten wir vier oder fünf Matches, die wir beobachten sollen. Und da habe ich mich natürlich sehr, sehr intensiv drauf vorbereitet und habe mir nochmal Matches von Jill Teichmann und Ludmila Samsonova angeschaut und so weiter. Und da war die Spannung dann schon sehr, sehr groß. Und dann natürlich Niki Goyer und Sascha Bajin, auch bei denen möchte ich keinen Mist erzählen. Und natürlich ist da dann auch die Spannung da und dann war es eigentlich von selbst. Und wenn du diesen Atmosphäreton hast, auf dem Ohr hast und dann siehst hier, da ist eine gute Stimmung in Madrid oder hoffentlich dann jetzt auch am Samstag und Sonntag in Rom, dann bekommst du die Stimmung schon von ganz alleine. Und ich bin ja Tennis-Fan, von daher, mir musst du das Produkt nicht schmackhaft machen. Ich bin ja, ich stehe gerne nachts auf für Tennis in Australien. Ich schlage mir die Nächte um die Ohren bei den US Open. Mich musst du nicht anheizen, um ein Tennismatch zu kommentieren.
Das kann ich nur bestätigen, als langjähriger Hörer.
Die intrinsische Motivation ist extrem hoch, was Tennis angeht bei mir.
Und du machst dieses Aufstehen rund um die Uhr. Ich glaube, wir sind fast der gleiche Jahrgang, so ungefähr. Du machst das schon ein paar Jährchen, um nicht zu sagen Jahrzehnte. Aber du hast es gerade angesprochen, du bist Tennis-Fan und insofern machst die Leidenschaft zum Beruf. Ich frage mich trotzdem immer und da frage ich so ein bisschen nach Hilfestellung. Ich meine, was euch auszeichnet bei Chip and Charge ist, neben vielen anderen Dingen, ist eine, wie ich finde, wohltuende Neutralität. Also ihr ordnet die Dinge ein, ihr berichtet darüber, ihr wertet sicherlich auch, aber im Großen und Ganzen mit einer sehr souveränen Neutralität. Ich frage mich immer, wie schafft man das? Wie befreit man sich von diesem Star-Splash? Wie entwickelt man Neutralität und Objektivität? Warum frage ich das? Ich bin so alt und ich denke, irgendwann muss das doch mal aufhören, dass man davor sitzt und für einen Spieler zittert und bangt. Man will doch einfach nur den Sport genießen und ich würde es gern so von mir werfen, diese Subjektivität, und einfach nur wie ihr da drauf gucken. Gibt es da einen Trick?
Nee, es gibt da keinen Trick, und ich glaube, da ist da Philipp dann auch ein bisschen bei uns die treibende Kraft gewesen, ganz zu Anfang, als wir angefangen haben. Philipp hat mal dann auch im Podcast erzählt, er war 2008 in London zum Studium und 2008 im Juli, da erinnern sich vielleicht einige dran, dass es das perfekte Match damals gegeben hat zwischen Rafael Nadal und Roger Federer in Wimbledon, das Finale, das bis tief in die Nacht quasi gespielt worden ist, beziehungsweise bei Dunkelheit. Und Philipp war damals riesengroßer Roger Federer-Fan. Und er hat gesagt, dass er während des fünften Satzes, als es dann kurz davor war, also vielleicht sogar, dass es verschoben werden muss auf den Montag, weil damals noch kein Flutlicht gab, dass er gezittert hat vor Aufregung und dass er unbedingt wollte, dass Roger Federer das Match gewinnt. Und er hat sich damals dann überlegt, Mensch, wenn ich darüber berichten will, wenn ich über diesen Sport berichten will und wenn ich dann über eine der prägenden, vielleicht die prägende Figur dieses Sports berichten will, dann kann ich das nicht als Fan tun, dann muss ich mich davon lösen. Und Philipp hat sich davon als erster gelöst. Und als wir angefangen haben, den Podcast zu machen, das war, glaube ich, 2014 haben wir über die Australian Open das erste Mal berichtet. Da hat er zu mir gesagt, es sind zwei Dinge, die ich gerne machen möchte, und dann können wir das auch immer weitermachen, ist, wir machen 50-50 Herren und Frauen, also dass wir nicht nur die Herren betrachten, sondern ich möchte wirklich auch gerne, dass wir über die Frauen sprechen. Das war für mich auch klar. Ich möchte auch über die Frauenturniere gleichberechtigt sprechen. Und zweitens, dass wir hier kein Fan-Podcast sind, wie zum Beispiel, dass wir damals Philipp Kohlschreiber Fan-Podcast oder Florian Mayer Fan-Podcast werden, etc. Und natürlich ist es so, dass wir dann auch merken, dass Hörer und Hörerinnenzahlen höher sind, wenn deutsche Spieler performen. Das ist ganz klar. Und 2020 zum Beispiel bei den US Open, als Alexander Zverev gegen Dominic Thiem gespielt hat, da war ich dann auch angespannt und da habe ich dann auch schon gedacht, wow, was ist das für ein Finale? Was passiert, sollte Alexander Zverev dieses Turnier damals gewinnen? Aber ich habe dann damals immer dann auch gedacht, nee, wenn er verliert, dann müssen wir darüber genauso berichten, wie wenn er gewinnt. Und es wird niemals das geben mit hier, da hat er aber unverdient gewonnen, der Gegner oder so. Es ist, davon haben wir uns relativ früh freigemacht und da ist wirklich Philipp die treibende Kraft dann gewesen.
Spannend, spannend. Und es ist doch gleich eine sehr bewusste Entscheidung, aber natürlich auch, ich stelle es mir unglaublich schwer vor. Also gerade wenn du das auch noch beschreibst, ich meine, das ist eine perfekte Story. Du sitzt da, fünfter Satz, Wimbledon, und dein Star spielt da, und dann zu sagen, ich muss mich von dir lösen, ab jetzt gucke ich hier von oben drauf. Also auch bemerkenswert.
Philipp und ich
haben. Es ist ja auch nicht schlimm, leidenschaftlich zu sein.
Nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist auch gar nicht. Aber es darf nie in irgendeiner Weise Fan-Podcast werden oder Fan-TV werden, meiner Meinung nach. Und das ist dann etwas, wo ich dann auch sage, braucht's das wirklich? Natürlich verfolgt das deutsche Publikum die deutsche Fußballnationalmannschaft anders als die französische Nationalmannschaft. Natürlich ist da der Fokus dann auch ein anderer drauf. Und natürlich wird viel darüber berichtet. Und natürlich berichten wir auch viel über deutsche Spielerinnen und Spieler. Natürlich. Aber es darf nie so sein, dass wir eine halbe Stunde lang darüber sprechen, was Alexander Zverev letzte Woche gemacht hat oder Angelique Kerber letzte Woche gemacht hat. Und das darf es halt unserer Meinung nach nicht sein. Wir haben 2015 das erste Mal Tennis-Kommentar gemacht damals beim Davis Cup, Deutschland gegen Frankreich. Und Jan-Lennard Struff, die Älteren werden sich erinnern, hat gegen Gilles Simon damals ein Fünf-Satz-Match gehabt. Und wir haben dieses kommentiert, es waren 4,5 Stunden das Match. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, bitte, bitte Jan-Lennard, gewinn dieses Match. Weil ich wollte, dass die Leute dranbleiben und dass die Leute auch am Samstag und Sonntag dranbleiben. Er hat es leider nicht gewonnen. Und das Deutschland hat damals 3-0 halt nach 2 Tagen zurückgelegen. Aber ansonsten bin ich da weit von entfernt, in irgendeiner Weise zu sagen, das muss jetzt unbedingt sein, dass die Deutschen weiterkommen. Und ich glaube, das haben wir auch innerhalb der letzten Jahre dann ganz gut gelöst, dass wir über Tennis berichten und nicht nur über deutsches Tennis berichten. Und sich die Leute, die den Podcast anhören und Podcast downloaden, dass sie sich über Tennis allgemein informieren wollen.
Das bekommt ihr super hin. Also nochmal an der Stelle ganz
Vielen Dank.
großes Kompliment. Was ich mich manchmal frage, und ich meine, man kennt sich so ein bisschen durch die entsprechenden Social Media Blasen und da gibt es halt immer wieder auch die gleichen Protagonisten, die da viel unterwegs sind. Aber ich meine, also insbesondere bei dir frage ich mich manchmal eigentlich, sag mal, bei so einem Tagesablauf und so einem Pensum, was du da runterspulst, wie schaltest du eigentlich ab und geht das überhaupt? Ich meine, hier läuft jetzt Rom, ja, hier spielt jetzt dann Djokovic gegen Wawrinka, na, haben wir wahrscheinlich, hoffe ich, da kommt wieder die Subjektivität, ein Bombenmatch mit Nadal gegen Schapowalow. Und was machst du? Schaltest du ab? Geht das?
Also, ich schalte nicht, also ich schalte ab und schaue mir das Spiel nicht unbedingt an. Also wenn jetzt heute Abend, heute ist fantastisches Wetter und wenn jetzt heute Abend in irgendeiner Weise eine Planung da sein sollte, die was anderes sagt und wo man sagt dann hier, lass uns jetzt mal rausgehen und so, dann würde ich dann schon sagen, ja, dann brauche ich das Match nicht angucken. Natürlich gucke ich das dann nochmal in den Highlights nach, wenn es wirklich ein richtig gutes Match gewesen ist, aber ich kriege da schon hin, dass ich nicht alles gucke. Und es ist dann, also ich hab 2020, als die Pandemie anfing, da habe ich dann schon zwischendurch gedacht, vielleicht war es ganz gut so, dass jetzt mal wirklich ein halbes Jahr ausgeschaltet ist, das Ganze, weil ich mich ja nicht nur für Tennis interessiere, sondern auch für ganz viele andere Sportarten und auch noch Fan bin da. Aber insgesamt glaube ich, also ich glaube schon, dass es mir ganz gut gelingt. Ich habe sehr viele Push-Nachrichten für Spielerinnen und Spieler, hier Resultina-App und so weiter. Aber ich kann schon abschalten, ich kann schon sagen, hier heute das Match, das kann ich, das kriege ich auch noch ein paar Mal in meinem Leben zu sehen.
Perfekt. Also, und du hast dann auch mit Chip und Charge jetzt nicht den Anspruch hier jetzt, keine Ahnung, wenn du heute Abend irgendwo in einem Biergarten sitzen würdest oder sowas, nicht den Anspruch, noch zwischendrin einen Upset-Alert irgendwie in die Welt zu senden, dass jetzt Nadal gerade 0-6, 0-4 zurückliegt oder so, sondern das kannst du dann auch sein lassen, denn die Funktion von Chip and Charge und der einzelnen Messages auf Twitter ist jetzt nicht minutengenau und ganz nah zu berichten, oder?
Sollte Rafael Nadal gegen Denis Shapovalov mit 0 zu 6, 0 zu 4 zurückliegen, dann würde ich wahrscheinlich drauf gucken und wahrscheinlich einen Tweet absetzen. Aber ansonsten reicht es auch, wenn das von anderen Leuten erfahren wird. Prinzipiell ist es so, dass ich mit dieser ganzen Geschichte rund um Twitter so ein bisschen hadere, weil natürlich auf der einen Seite möchten wir schon gerne, also freuen wir uns natürlich über Follower etc. und freuen wir uns dann darüber, dass die Leute die Tweets lesen und dass die auch zum Beispiel diese Grand Slam-Berichterstattung, die Philipp und ich machen, gerade auf Twitter, die ja sehr umfangreich ist, dass wir, wenn die Leute das hören, dann freuen wir uns schon, oder wenn die Leute das lesen, freuen wir uns auch schon. Ist ja auch ein bisschen mehr Reichweite dann auch für einen Podcast. Prinzipiell hadere ich so ein bisschen damit. Es wird natürlich inzwischen dann auch als selbstverständlich angenommen. Und das ist so eine Sache, wo ich dann zwischendurch ein bisschen mit mir hadere. Muss ich das jetzt machen oder muss ich es nicht machen? Und ja.
Ja,
Also ich lasse es mal so stehen. Es ist, wie gesagt, mitunter hadere ich da so ein bisschen drüber und ich habe einmal pro Grand Slam-Turnier einen schlechten Tag. Aber ansonsten, ich mache es ja gerne. Ich meine, ich guck mir die Matches an. Und ich bin zu Twitter gekommen, weil ich 2012 für Olympia Urlaub genommen habe damals, noch in meinem alten Job. Und da habe ich gedacht, dann kannst du nicht nur Olympia gucken, musst du was nebenher machen. Deswegen habe ich mir damals einen Twitter-Account angeschafft. Und das habe ich seitdem halt immer so gemacht. Und dann kam 2014 irgendwann Chip and Charge dazu. Und dann haben wir das dann halt auch so gemacht und haben das dann auch extensiv gemacht. Und ja. Es ist halt eine Selbstverständlichkeit geworden.
Dann ist es, naja, dann ist es aber schon auch so ein bisschen nochmal so, finde ich, dass man hingehen muss und sagen muss, wenn ich etwas doch aus Leidenschaft und Hingabe tue, dann tut es mir auch nicht weh und dann tue ich es auch gerne. Ne?
Ja,
Aber wenn
genau.
ein Zwang draus entsteht, dann ist es ungut. Nun machst du das auf der einen Seite professionell, es ist dein Beruf, aber wie du richtigerweise sagst, nun bei Twitter auch noch den Ergebnis Hannes vom Dienst zu machen, das ist jetzt nicht unmittelbar der Kern deiner Job Description,
Das
sagen wir
ist
mal
genau,
so,
also
oder?
Twitter bedienen steht nicht in meiner Job Description drin.
Ja.
Und das ist halt on top. Und ich mal, wie gesagt, ich mache das gerne. Und wir beide machen das gerne und wir beide freuen uns dann, wie gesagt, wenn die Leute das dann auch lesen. Es ist halt, man muss halt gucken, dass man da, dass die Balance dann hier hinbekommt. Und wenn dann Leute sagen, dass sie den letzten Podcast zum ersten Mal gehört haben, uns aber seit 4 Jahren folgen und dann sagen, ihr erzählt nur Mist da, dann ist das natürlich, ja, dann trifft super. Das.
Ja, ja.
Na, ja. Und das ist etwas, was mich da, wo ich dann wieder so ein ganz kleines bisschen mit mir hadere dann.
Hast du zusammen mit Philipp, habt ihr Zukunftspläne, die du verraten kannst und willst? Oder sagst du, so wie ihr jetzt aufgestellt seid, so das ist gut und so mögen uns die Fans und Folger und Hörer und das passt so?
Naja, Zukunftspläne eigentlich nicht. Zukunftspläne ist es so, dass ich würde mir wünschen, dass wir den Podcast in ein paar Jahren auch noch machen. Dass wir das hoffentlich nicht so schlecht machen, dass man uns vielleicht beim Tennis-Channel auch weiterhin hören kann. Das sind so ein bisschen die Zukunftspläne. Prinzipiell, der Weg von Philipp hat sich so weg vom Sport, vom Tennisjournalismus so ein bisschen entwickelt. Deswegen machen wir auch nicht mehr so häufig den Podcast. Aber wenn wir den in 2 Jahren genau noch in dieser Form machen würden, dann würde ich mich sehr freuen. Das ist so ein bisschen die Zukunftsplanung.
Sehr schön. Würde ich mir auch wünschen. Ich kann dir sagen, rein so in der subjektiven Wahrnehmung kriegt ihr nach wie vor auch einen ganz tollen Rhythmus und eine gute Frequenz hin. Ihr habt nach wie vor sowohl als Duo, aber dann ja du auch manchmal eben allein oder indem du dir einen Gast dazu nimmst, eine gute Taktung, eine gute Frequenz. Und insofern kann ich nur für alle, die da draußen auch zuhören und euch regelmäßig hören, die Daumen drücken, dass das so bleibt bei euch.
Vielen Dank, ja.
Würde ich mich sehr freuen.
Ich drücke uns auch die Daumen. Vielen Dank.
Wir haben jetzt ganz kurz noch, wir sprechen heute nicht über das Turnier in Rom. Da kriegt ihr, die ihr uns hört, kommt Montag, nehme ich an, wie immer zuverlässig von Andreas und von Philipp das gesamte Package nochmal geliefert, auch in der Rückschau auf Rom. Aber ich muss natürlich, wo wir gerade von Zverev, Team Federer und Co. und Stars gesprochen haben, dann doch mehr oder weniger tagesaktuell nochmal einmal auf die Stars zurückkommen, nämlich Stichwort Alcaraz. Sag mal, würdest du mir recht geben, dass das gerade aktuell dann doch nochmal eine andere Qualität hat, die er jetzt da reinbringt, als bei Zverev, Tsitsipas und Co.? Wie schätzt du das ein?
Ja, auf jeden Fall anders als bei Zverev, Tsitsipas und Co. Ich habe damals, als Rafael Nadal in Paris aufkam und die Saison davor, also die Sandplatzsaison davor, als er so auf einmal anfing, alle zu schlagen, da war ich damals schon ähnlich beeindruckt wie jetzt von Carlos Alcaraz. Ich habe Alcaraz zum ersten Mal 2019 gesehen, damals gegen Rudi Mollecker beim Challenger in Murcia. Ich habe das Match damals live gesehen und habe nur gedacht, das ist schon ganz cool. Und was für ein Hype um ihn damals da schon entstanden ist, das war schon richtig cool. Ich hatte dann ein paar Wochen später, hatte ich das Glück, bei Rudi Mollecker mal bei der Pressekonferenz in München damals dann drauf anzusprechen. Und er sagte, das war ohrenbetäubend, dieser Lärm. Und es hat mich natürlich ein bisschen durcheinander gebracht. Aber Mollecker hatte damals noch gewonnen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht, aber wie er die letzten Wochen und Monate dominiert hat und wie er die letzten Wochen dort mit einer Unbekümmertheit die Großen alle geschlagen hat, das ist schon wirklich bemerkenswert und das ist was anderes, als wir das bei Tsitsipas oder bei Zverev gesehen haben. Bei Zverev war es ein relativ linearer Verlauf. Wir kannten ihn halt schon relativ früh, dadurch, dass es in allen Kreisen bekannt war, da kommt ein ganz junger Deutscher ran, der Bruder von Mischa Zverev. Deswegen waren wir darauf vorbereitet, was da kommen würde. Und Alexander Zverev hat bislang eine relativ gute Karriere hingelegt. Es fehlt halt der Grand Slam-Sieg. Bei Carlos Alcaraz ist der ist halt wie ein Donnerwetter über uns hereingebrochen jetzt. Und ich bin extrem gespannt, wie es jetzt die nächsten 1,5 Jahre weitergeht mit ihm, ob er sich diese Unbekümmertheit bewahren kann und ob er dieses Tempo, mit dem er ja dann auch gewachsen ist jetzt, ob er das beibehalten kann, weil irgendwann muss ja Schluss sein und ob sich die Gegner darauf einstellen, ob er irgendwann so eine Delle dann hat, wo vielleicht dann auch so ein bisschen, wo er dann sagt, ich habe jetzt schon alle geschlagen, dass da vielleicht ein Entwicklungsbruch dann noch mit drin ist, aber das, ich habe es vor ein paar Monaten getwittert, ich war, glaube ich, lange nicht mehr so begeistert von einem Spieler wie von Carlos Alcaraz.
Ja, ich gebe dir recht. Also innerhalb, sage ich mal, der etwas engeren Tennis-Community und der wirklich Tennis-Spezialisten, Begeisterten, die sehr, sehr gut informiert sind, kann man natürlich sagen, ja, wir sprechen schon eine ganze Weile. über ihn, ja, aber eben in mitunter sehr speziellen Blasen, um es mal so zu sagen. Ich finde schon, dass die Qualität oder sagen wir mal so das Kavum, das Bam, mit dem er jetzt hochschießt, eine andere Qualität auch subjektiv empfunden hat, als es bei Zverev, Tsitsipas und Co. sind. Vergleichbar einfach mit den ganz Großen, die wir über die letzten, sagen wir mal, 40 Jahre haben auftauchen sehen. Ich finde, du merkst es daran, dass plötzlich auf dem Tennisplatz am Sonntag beim Medenspiel, sicherlich bei Tennisaffinen, aber nicht bei Menschen, die wie wir jedes Turnier irgendwie auf dem Second Screen laufen haben, dass der Name Alcaraz plötzlich fällt. Am Club, auf der Clubterrasse und. Und plötzlich ist so einer da. Und mich erinnert das einfach in diesem Kavum, in diesem plötzlich Dasein eben an, ja, 85 Wimbledon. Plötzlich war da einer.
Ja. Ja.
Also schon nochmal eine andere Qualität in der Kategorie Superstar. Die möglich ist, wir müssen mal vorsichtig sein, Prognosen nach vorne, da kann auch viel dazwischen kommen, bösartige Verletzung und, überhaupt keine Frage. Aber könnte Alcaraz die Antwort sein auf diese in den letzten Jahren so häufig vielbeschworene Frage und befürchtete Aussage, oh Gott, wenn die großen drei weg sind, dann ist erstmal zappenduster.
Er wird eine der Hauptantworten sein. Da gehe ich relativ fest von aus, dass er eine der Hauptantworten darauf ist, auf die Frage, was passiert denn, wenn die Big Three abgetreten sind. Und ich glaube, dass der, also gerade das Herrentennis im Moment extrem interessant aufgestellt ist, dass wir so viele gute Namen sehen, dass wir so viele gute Matches dann auch sehen, durchaus polarisierende Figuren dann auch, aber das Tennis an sich, das Männertennis, relativ gut aufgestellt ist. Wir hatten das ein paar Jahre lang bei den Frauen, da bildet sich jetzt auch so langsam mit dem Superstar Iga Świątek eine Spielerin raus, aber wir haben es seit ein paar Jahren, dass wir ein sehr volatiles Bild haben bei den Frauen. Und vielleicht müssen sich da noch ein, zwei Damen dann rausbilden, die dann so die Speerspitze zusammen mit Świątek in den nächsten Jahren bilden, aber ich finde, dass das Herrentennis eine wirklich positive Entwicklung genommen hat in den letzten Jahren und dass viele gute Figuren dazugekommen sind. Und vielleicht wird Carlos Alcaraz der alles überstrahlende Fixstern für dieses Herrentennis in den nächsten Jahren sein. Und das ist, ja, der Typ ist eine Naturgewalt gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Und eine Naturgewalt war vor 37 Jahren Boris Becker, als er reingekommen ist. Wie John McEnroe damals gesagt hat, der konnte gar nicht richtig Tennis spielen und gewann schon Wimbledon.
Und vielleicht war es auch die letzten Jahre eine falsche Vorstellung zu sagen, da gibt es sozusagen die Staffelstabübergabe und da treten drei ab und dann kommt was Neues, sondern wir sind in einem Prozess und ich finde, das ist auch wunderschön zu sehen. Wir sind in einem eigentlich einem fließenden Prozess. Zwei der großen drei spielen noch, ganz aktuell, ganz heute noch. Und dann ist diese, inzwischen muss man fast sagen, mittlere Generation dazwischen gekommen, die denen aber auch das Leben zunehmend schwerer macht. Ein Tsitsipas ist in einer Bombenform, ist auch in einer Lage, einen Nadal, einen Djokovic zu schlagen. Zverev, wenn er gut drauf ist, auch. Und jetzt kommt eben noch so, dass ja die Kirsche auf der Sahne obendrauf, scheinbar die Ankunft eines neuen Superstars.
Du hast ja Federer, der Ende dieses Jahres höchstwahrscheinlich abtreten wird. Also, gehe ich jetzt mal von aus. Du hast Rafael Nadal, der vielleicht noch anderthalb Jahre weiterspielen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er Ende 2023 oder spätestens 2024 abtritt. Novak Djokovic wird sicherlich noch drei, vier Jahre bleiben. Davon gehe ich aus. Und das ist jetzt dieser Übergang, wo sich die neuen Spieler und Spielerinnen dann oder die neuen Spieler auf jeden Fall dann herausbilden müssen. Und das ist eine unglaublich interessante Zeit und es ist nicht nur Tsitsipas oder Zverev, es ist auch Daniil Medvedev, es ist Andrei Rublev, Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, der noch nicht, glaube ich, angekratzt hat an seinen Fähigkeiten und das ist so interessant und du hast so viele verschiedene Figuren dann auch und das ist dann die Geschichte dann auch der ATP, diese Leute dann zu vermarkten und sich auch vermarkten zu lassen und ich glaube schon, dass dieser Sport sehr, sehr gute Zukunftsaussichten hat.
Da bin ich vollkommen bei dir, Andreas. Und da du sagst Zukunftsaussichten und ich noch so viele Fragen an dich hätte, glaube ich, wir müssen irgendwann dann doch nochmal eine Retro-Folge machen. Denn ich weiß, dass du genau wie ich über Boris Becker und über den Juli 1985 zum Tennis-Fan sein dazugekommen bist. Und da gibt's noch so viele Geschichten. Deswegen bleibe ich im Hier und Jetzt zum Schluss unserer Sendung. Und sag mal, so als kleinen Ausblick für dieses Jahr oder du machst ja auch ganz gerne mal Bold Predictions, wie du es nennst, als kleinen Ausblick auf dieses Jahr. Gar nicht Roland Garros, denn da kommt ganz viel zu berichten in den nächsten anderthalb Wochen im Ausblick und so. Aber so auf dieses Jahr, was glaubst du, was bringt uns das Tennisjahr noch an Siegen, Dramen und ja, vielleicht und oder auch der Politik? Was glaubst du, das sind so die drei großen Schlagzeilen, die uns in diesem Tennisjahr noch begleiten werden?
Auf jeden Fall der Roger Federer Rücktritt zusammen mit Serena Williams. Also Serena Williams würde auch nicht mehr auf den Platz gehen. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Und das wird schon das erste Erdbeben im Sport sein. Und wenn jemand wie Roger Federer abtritt, ist das halt so eine Geschichte, der Mann hat den Sport 20 Jahre geprägt. Ich glaube, dass wir bei drei von vier Grand Slam Turnieren oder bei allen drei Grand Slam Turnieren jetzt noch sehen können, dass Iga Świątek nicht um den Sieg mitspielen wird. Weiß nicht, ob sie auf Rasen um Sieg mitspielen wird, aber auf jeden Fall jetzt in Paris und in USA. Und das ist keine Bold Prediction, die wir haben. Ich glaube, dass Emma Raducanu weiterhin Probleme haben wird bei den Frauen. Das hatte ich allerdings auch schon vor dem Jahr gesagt, dass sie sehr schnell reingekommen ist in die Weltspitze und jetzt so ein bisschen unter dem Erwartungsdruck vielleicht leidet. Wahrscheinlich wird es für Alexander Zverev wieder nicht für einen Grand Slam reichen in diesem Jahr. Aber ich glaube, uns stehen wieder... Uns stehen noch ein paar wirklich fantastische Monate bevor. Ich bin extrem gespannt jetzt auf die Entscheidung in Wimbledon, ob es Punkte geben wird oder nicht. Und
da braut sich ein bisschen was zusammen. Also man liest zwischen den Zeilen und im einen oder anderen Tweet, dass es bereits in Madrid und jetzt auch in Rom nochmal diverse Meetings gibt zwischen ATP und WTA, wie man sich dort aufstellt gegenüber dem englischen Tennisverband und Wimbledon, ob man Punkte komplett streicht. Heute geistert da etwas rum, ob man gegebenenfalls nur halbe Punkte vergibt.
Stell dir vor, Wimbledon wird ein Exhibition-Turnier. Dann, das wäre auch nochmal ein Erdbeben. Und
wobei, kurze Frage nicht, weil ich habe das neulich auch durchdacht. Ist die Strahlkraft von Wimbledon nicht so groß, dass ein Tennisspieler am Ende sagt, das ist mir scheißegal, ich fahre dahin. Wimbledon-Sieger bist du für immer, ob es da 2000 Punkte gibt oder nicht, ich drehe da an.
Das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass die Weltspitze da komplett antreten wird. Aber ich glaube, der Druck ist ein komplett anderer. Natürlich ist es immer noch toll, wenn du die Wimbledon-Sieger nennen kannst, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Druck einfach ein ganz anderer ist, Punkte zu verteidigen, Punkte zu holen, sich in der Weltrangliste nach oben zu arbeiten, und ich glaube, die würden dann anders antreten. Und vielleicht ist das ja eine neue Leichtigkeit, die wir dann erleben würden bei diesem Turnier, und dass wir so ein ähnlich wunderbares Turnier erleben wie die US Open letztes Jahr, die eins der Top 3 Grand Slam-Turniere waren in meinem Leben. Das wollte ich als letzte Schlagzeile noch haben. Wenn wir nur halb so gute US Open erleben können dieses Jahr wie letztes Jahr, dann haben wir noch eine Menge Spaß vor uns.
Sehr schön. Ganz lieben Dank, Andreas. Das hat großen Spaß gemacht. Sag mal, euer Programm, bisschen Werbung noch für euch, euer Programm für Roland Garros. Auf was können wir uns freuen? Auf was dürfen wir uns freuen?
Die Auslosungsvorschau, wo wir mal wieder stichhaltig natürlich erklären, wer dieses Turnier gewinnt. Bei Frauen und Herren, wir haben uns noch nie geirrt.
Hast du eigentlich mal ausgewertet, wie oft ihr richtig lagt?
Nee, ich glaube, drei oder vier Turniere hatten wir beide, wo wir ein Finale richtig vorausgesagt haben. Okay. Aber ansonsten, das ist schon
tricky.
Das ist schon des Öfteren übel schief gelaufen. Es sind natürlich ein paar Namen dann dabei, wo du von vornherein sagst, hier, das wird klappen und so weiter. Djokovic und Federer und Nadal in den letzten Jahren, das war jetzt nicht so unbedingt spannend, aber Naomi Osaka zum Beispiel, als sie das zweite Mal die Australian Open gewonnen hat, das glaube ich, habe ich das Finale richtig gehabt zum Beispiel. Daran erinnere ich mich. Jedenfalls, das wird die Vorschau sein, und dann ab dem Montag, der Sonntag, da sind wir noch nicht auf Sendung, aber ab dem Montag werden wir an, ich glaube, 10 von 14 Tagen werden wir auf jeden Fall einen Podcast bringen. Zweimal mit einer Vertretung für mich, aber Philipp wird immer dabei sein. Ich habe dann Abi-Jubiläum. Das ist in diesem Jahr dann deutlich wichtiger als die French Open.
Ui, das ist mal ein bold Statement zum Schluss. Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns. Wir freuen uns auf ein toll kommentiertes, mit Sicherheit toll kommentiertes Finalwochenende in Rom, auch mit dir wieder zu hören auf dem Tennis-Channel, richtig?
Ja, Halbfinale mit Philipp und Finale mit Nicola Geuer wieder.
Hervorragend. Euch da draußen sagen wir ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst natürlich, Chip and Charge kriegt ihr auf jedem bekannten Podcast, Podcatcher, Podplayer. Außerdem natürlich auf den bekannten sozialen Medien, insbesondere auf Twitter. Und die Tennisproleten gibt es da auch, genauso wie auf Insta und Facebook. Und wir hören uns wieder kommende Woche mit der etwas anderen Vorschau auf Roland Garros. Bis dahin, macht's gut. Lieben Dank, Andreas, für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Ciao.